Institut für Wirtschaftsforschung DIW fordert von der deutschen Politik mehr Mut im Umgang mit den Zollankündigungen von US-Präsident Trump. Die Zukunft Deutschlands werde nicht in den USA gemacht, sagte DIW-Präsident Fratscher im rbb24-Inforadio. Um Deutschland zu stärken, müsse die künftige Bundesregierung mehr in das Land investieren. Nötig sei ein wirtschaftspolitischer Kurswechsel. Fratscher kritisierte in diesem Zusammenhang die laufenden Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Nötig seien eine Steuerreform und eine Reform der Sozialsysteme. In den Verhandlungen spiele das bislang offenbar keine Rolle, so der Wirtschaftsexperte. US-Präsident Trump zeigt sich nach seiner Zollankündigung inzwischen wieder offen für Verhandlungen. Es komme darauf an, ob die betroffenen Länder so wörtlich etwas Gutes anbieten, sagte Trump. Der US-Präsident hatte erhebliche Einfuhrabgaben für Handelspartner weltweit verkündet. Auf Waren aus der EU werden 20% aufgeschlagen. Die Entscheidung hatte Trump zunächst als nicht verhandelbar bezeichnet. Die Welthandelsorganisation WTO und der Internationale Währungsfonds warnten vor einem Handelskrieg, der das Wirtschaftswachstum in vielen Regionen der Welt bedrohe. An der New Yorker Börse sank der Leitindex Dow Jones bis zum Handelsschluss um knapp 4%. Der SPD-Politiker Carsten Schneider will sich als Ostbeauftragter der Bundesregierung zurückziehen. Ob es wirklich einen Nachfolger für ihn geben wird, ist unklar. Im Wahlprogramm von CDU und CSU steht, dass die Zahl der Regierungsbeauftragten deutlich gesenkt werden soll. Aus dem Hauptstadtstudio Dietrich Karl Meurer.
Die nächste Bundesregierung müsse entscheiden, ob die Position weiter besteht und wer sie übernimmt. Bis dahin will er die Aufgaben geschäftsführend weiterführen. Er mache das auch sehr gern. Das sagte Schneider in Berlin bei einer Pressekonferenz am Rande des Treffens der Regierungschefinnen und Regierungschefs der ostdeutschen Länder. Schneider betonte, dass sein gutes Verhältnis zu Kanzler Olaf Scholz viele Entscheidungen erleichtert habe. Der 49-jährige Erfurter hat das Amt seit 2021 inne. Er ist seit 1998 Bundestagsabgeordneter.
Der Berliner Senat arbeitet nach rbb-Informationen an einer Neuorganisation der landeseigenen Theater. Das Deutsche Theater, die Volksbühne, das Maxim Gorki, das Theater an der Parkaue und das Konzerthaus bereiten sich demnach auf Gespräche mit dem Senat über eine mögliche Privatisierung vor. Der RBB hatte Einblick in die entsprechende Einladung. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass sich bei einer Neuorganisation die Arbeitsbedingungen verschlechtern und Stellen gestrichen werden. Nach ihrer Einschätzung geht es um Sparmaßnahmen. Derzeit sind an den 4 Bühnen und dem Konzerthaus rund 1.100 Menschen beschäftigt mit dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder. Der Senat wollte sich auf RBB-Anfrage nicht zum konkreten Ziel der Gespräche äußern. Die Berliner SPD rät davon ab, die marode Ringbahnbrücke in abgespeckter Form wieder aufzubauen. Hintergrund ist eine Forderung der Umweltorganisation BUND, wonach die Brücke künftig nur noch 2 Fahrspuren haben sollte. Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus Schopf äußerte sich im rbb24-Inforadio skeptisch dazu.
Bis vor einigen Tagen sind hier noch knapp 230.000 Fahrzeuge durchgerauscht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Fahrzeuge bisher dann auf eine Engstelle zufahren, also eine Brücke, die dann nur noch zweispurig ist, dann führt dies aus meiner Sicht natürlich zu einer Staubildung und bildet dann ebenso auch eine Unfallgefahr. Gleichwohl, das möchte ich hier ausdrücklich sagen, der Verkehr der Zukunft, der wird eben nicht auf der Straße stattfinden. Also wir müssen in Berlin, aber auch deutschlandweit viel, viel mehr in den Ausbau des ÖPNV investieren und vor allem in die Schiene, weil die Schiene ist leistungsfähiger und im Vergleich zum Auto auch platzsparender.
Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Tino Schopf. In Südkorea ist Präsident Yoon endgültig seines Amtes enthoben worden. Das Verfassungsgericht in Seoul hat den Antrag des Parlaments dazu bestätigt. Nun steht im Land innerhalb von 2 Monaten eine Neuwahl an. Yoon hatte im Dezember zwischenzeitlich das Kriegsrecht verhängt. Das hatte zu politischen Unruhen geführt. Hintergrund war ein Haushaltsstreit mit den Oppositionsparteien, die Yoons Gesetzesvorhaben weitgehend blockiert hatten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist sonnig, teils mit lockeren Quellwolken, 20 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 8 Grad, in Buch 4, in Rüdersdorf 7 und in Klettwitz 2 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig und deutlich kühler, 9 bis 14 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Anja Herzog.
Einen schönen Freitagmorgen wünsche ich Ihnen. Kurz nach 9, ich gebe es zu, ist vielleicht noch ein bisschen früh für einen Cocktail. Deshalb hier mal nur trocken drüber nachgedacht mit dem Spanier Javier Ruibal, Mojitos und Daiquiris. Gute Laune inbegriffen.
Van abriendo paso con sus cuerpos de bandera, se le irá la noche entera tras la estela del tambor. Hágame caso, deje el whisky del pasado que le ponía pesado y le robaba el cómodo. Es el nuevo rito, llegan la rumba y el son, mándese un trago de ron, baile con los morenitos, échele valor. Abajo los tonos grises nos conquistan los mambises con su ritmo matador. El Saturno exhibe mango y flor de flamboyán. Ha llegado un huracán procedente del Caribe. Llegan derechito, escapando de Batista. Aterrizan en la pista los daiquiris y mojitos. Aterrizan en la pista los daiquiris y mojitos. En primera plana son la flor de Marianao, han formado un gran cacao los reyes del Tropicana. Hágase la luz de La Habana, ya ha llegado el mambo de Pérez Prado y el sabor de Celia Cruz. No sea tan formal, ande y tírese de coco, no es que se haya vuelto loco, es la noche saturnal. ¿A qué está esperando? Le tocó la lotería. Cámbiese de cofradía, mátese pero bailando. El Saturno exhibe mango y flor de flamboyán. Ha llegado un huracán procedente del Caribe. Llegan derechito, escapando de Batista. Aterrizan en la pista los daiquiris y mojitos. Aterrizan en la pista los daiquiris y mojitos. ¡Sabor! Echan a temblar pasos dobles y zarzuelas y esos bailes de su abuela, eso que no era bailar. Mueva las caderas, mejor dicho, mueva el culo, ya está bien de disimulo, energúmenos afuera. Vamos al sarao, no sea que sin previo aviso nos retiren el permiso y nos quiten lo bailao. El Saturno exhibe mango y flor de flamboyán. Ha llegado un huracán procedente del Caribe. Llegan derechito, escapando de Batista. Aterrizan en la pista los daiquiris y mojitos. Aterrizan en la pista los daiquiris y mojitos. El Saturno exhibe mango y flor de flamboyán. Ha llegado un huracán procedente del Caribe. Llegan derechito, escapando de Batista. Aterrizan en la pista los daiquiris y mojitos. Aterrizan en la pista los daiquiris y mojitos. Aterrizan en la pista los daiquiris y mojitos.
Prost, Daiquiris y Mochitos. Javier Ruibal war das von seinem aktuellen Album Saturno Kabarett letztes Jahr erschienen. 9:10 ist es. Jetzt schauen wir einmal mehr in die Türkei, nach Istanbul vor allem. Von dort kommen ja Bilder, die um die Welt gehen. Dieser Derwisch mit Gasmaske, der vor einer Mauer türkischen Polizisten in Schutzkleidung steht. Oder das Video, das zeigt, wie ein Demonstrant im Pikachu-Kostüm vor der Polizei wegrennt. Diese eigentlich ja ziemlich süße Pokémon-Figur ist zur Symbolfigur geworden vom Widerstand dort. Auch mit Songs wird in der Türkei gegen Präsident Erdogan demonstriert. Was für eine Rolle spielt denn Kreativität bei den Protesten dort und wie positionieren sich denn Künstlerinnen und Künstler und Kreative? Darüber spreche ich jetzt mit unserem ARD-Korrespondenten Benjamin Weber in Istanbul. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Pikachu, dieser Derwisch oder auch so ein Demonstrant mit Motorradhelm, der vor Polizisten auf dem Boden sitzt und liest. Was für Bilder und Symbole nutzen denn Demonstrierende dort bei den Protesten gegen Erdogan?
Also wir sehen immer wieder Kostüme in den Demonstrationen. Nicht nur Pikachu, auch Spider-Man zum Beispiel ist gesichtet worden. Ich denke auch an andere Aktionen. Ein junger Studierender zum Beispiel, der Liegestütze gemacht hat, unmittelbar vor den Polizeiketten, ganz unbeeindruckt davon, dass er da mit Tränengas beschossen worden ist. Wir haben Heiratsantrag gesehen vor einer Polizeikette. Demonstrierende, die rote Nelken an die Polizei verteilen. Es sind also irgendwie oft so Aktionen der Leichtigkeit, sag ich mal, die so gar nicht so richtig passen wollen in diese Demonstrationsumgebung mit viel Polizeipräsenz.
Die wollen nicht so ganz passen, weil diese Leichtigkeit ist ja nun mal einfach nicht da. Ein Spaß ist das nicht, was die da machen. Es gibt ja Gründe. Was für eine Rolle spielen denn diese Bilder, diese Aktionen?
Diese Bilder spielen schon eine große Rolle, weil sie super schnell viral gehen. Also Pikachu haben ja jetzt wirklich super viele Menschen gesehen, auch den Derwisch. Und gerade Pikachu hat sich jetzt in kurzer Zeit als eins der Symbole dieser Bewegung etabliert. Und damit geben sie natürlich dieser Demonstrationsbewegung auch eine Art Selbstwirksamkeit. Wenn also gemerkt wird, das wird auf der Welt gesehen und es kommt sozusagen überall in den letzten Ecken bei Social Media irgendwie an. Und ich glaube auch, diese Bilder zeigen ja auch sehr deutlich die Unverhältnismäßigkeit eigentlich der Polizeigewalt, die wir hier sehen, weil die meisten Studierenden ja unbewaffnet und friedlich sind.
Absolut. Und es gibt nicht nur das, was wir jetzt gerade beschreiben, es gibt auch Musik, die die Protestbewegung gegen Erdogan prägt. Hier mal ein kurzer Song, der kommt von der Band Duman, heißt Kufi. Das ist einer dieser Songs, die die Protestbewegung prägt. Bei was für einer Gelegenheit ist denn sowas zu hören? Direkt auf den Versammlungen?
Ja, in der Tat. Also wir haben schon Leute gesehen mit Gitarre, die dann marschieren und dabei dieses Lied singen. Das ist ein Song, der ist vor der Protestbewegung entstanden. Duman ist eine türkische Rockband, sehr bekannt. Und es ist so ein bisschen so ein Song, da geht es irgendwie relativ unkonkret um eine Revolte, aber eben auch, dass man so zum Palast marschieren muss und zum Palast läuft und dass man es schon wieder nicht geschafft hat, den Sultan abzusetzen. Also das resoniert natürlich sehr mit der Bewegung. Und diesen Song hört man tatsächlich auch überall, auch wenn demonstriert wird, schallt es sozusagen aus Wohnungen, wo dann das Fenster aufgemacht wird, so aus Solidarität hat man auch schon gesehen. Also das ist wirklich so der Song der Bewegung.
Das heißt also, wir sehen, es gibt Musiker, die sich da sehr engagieren. Gibt es auch Künstler, Künstlerinnen, die sich mit der Kunst für Proteste einsetzen?
Ja, also gibt es auf jeden Fall. Orhan Pamuk, der Literatur-Nobelpreisträger, hat ja in verschiedenen Zeitungen gleichzeitig einen Gastbeitrag veröffentlicht. Sezen Aksu zum Beispiel, die Komponistin und Sängerin, die ja unglaublich berühmt ist in der Türkei, die hat geschrieben, sie sei in tiefer Trauer angesichts der Situation, in die Türkei geraten ist und hat dann die Behörden dazu aufgefordert, die Gesetze und die Menschenrechte zu achten, was man auf jeden Fall lesen kann, eben als Reaktion auf diese vielen Festnahmen und gerade von jungen Menschen und die Polizeigewalt. Und auch Tarkan, der Popsänger, hat in seiner Insta-Story einen Song von sich gesungen und dann so eine Zeile ganz besonders betont, wo es eigentlich nur heißt, gib uns bitte endlich Vernunft. Aber da war auch sehr deutlich, dass das als Kritik zu erkennen ist. Und was wir auch gesehen haben zuletzt, es gibt ja diese Boykottaufrufe, unter anderem gegen regierungsnahe Unternehmen. Und die werden auch von sehr vielen Prominenten und Schauspielern geteilt.
Genau, aber die halten natürlich alle ihr Gesicht sozusagen in die Öffentlichkeit. Gestern ist bekannt geworden, ein Schauspieler, Cem Yılmaz, ist festgenommen worden, weil er in den Social Media dazu aufgerufen hatte, diesen Konsumboykott auch zu unterstützen. Was für Konsequenzen gibt es? Mit was für Konsequenzen müssen denn Kreative und Prominente auch rechnen? Sie machen das ja nun mal ganz öffentlich.
Ja, in der Tat. Es ist überhaupt nicht ungefährlich, zurzeit sich zu positionieren. Und ich muss auch sagen, ich nehme das als mutig wahr. Also der Schauspieler, von dem Sie gesprochen haben, ist zwar wieder auf freiem Fuß, aber Verfahren läuft, Ausreisesperre. Es gibt auch andere Schauspieler, zum Beispiel Aybüke Pushat, eine Schauspielerin, die hat auch den Boykott geteilt. Die ist sofort aus der Serie geflogen beim staatsnahen Sender TRT. Also das ist alles nicht ungefährlich. Und normale Leute, die bei Social Media was posten, werden auch einfach mal so morgens um 5 geweckt und festgenommen.
Wenn Sie das vergleichen, zum Beispiel mit den Gezi-Protesten, die sind ja nur schon einige Jahre her, wie kreativ nehmen Sie die aktuellen Proteste wahr in der Türkei?
Ja, es gibt sicherlich Parallelen zu Gezi. Also ich finde, also Gezi, muss man noch mal ein bisschen so dazu sagen, war eine viel linkere Bewegung. Hier diese Bewegung ist breiter und jetzt nicht so dezidiert links. Und ich habe das Gefühl aber so, was das Kreativitätslevel angeht, ist man sich da schon sehr nah. Also damals gab es ja auch sehr viele kreativ getextete Plakate und auch das sehen wir jetzt wieder. Zum Beispiel, letztens habe ich was gesehen, da musste ich lachen, kann man sein Leben lang mit einem Mann verbringen? Hat so eine sehr junge Protestierende auf ihrem Plakat stehen gehabt und das bezog sich natürlich auch auf Erdogan. Oder aber auch auf einem stand, Brad Sommer ist jetzt vorbei, jetzt ist es der Sommer des Widerstands. Und das bezieht sich ja ganz klar auf Charlie XCX, die amerikanische Künstlerin. Und da merkt man eben auch wieder in diesem ganzen Protest, wie sehr eigentlich die junge Generation hier in so einem westlichen Kulturraum auch verankert ist und auch gar nicht wirklich was anfangen kann mit dieser Staatsführung. Und wenn wir jetzt noch über andere Formen kreativen Protests sprechen, eine Sache hat Revival gefeiert. Jeden Abend um 9:30 hängen die Leute sich aus den Fenstern und klopfen mit Löffeln auf Töpfen und machen richtig Lärm. Und das haben wir bei Gezi eben auch gesehen.
Schauen wir, wie es weitergeht. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich bedanke mich.
Benjamin Weber war das aus Istanbul, ARD-Korrespondent dort. Und auch dieses Gespräch über die Proteste dort gegen Erdogan finden Sie gleich zum Nachhören im Netz auf radio3.de.
I choose not to appear, do the records and write here. No longer caring, I enter the week, cause I'm incomplete. A temporary blue, make failure false or true. No past position, sure.
Physical Address. Chris Cohen war das auf Radio 3 um 19 Minuten nach 9. Am Sonntag wird in der Gedenkstätte Buchenwald an die Befreiung des Konzentrationslagers vor 80 Jahren erinnert, mit einer Veranstaltung, bei der auch der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm eine Rede halten sollte. Jetzt musste der Enkel einer Holocaust-Überlebenden wieder ausgeladen werden. Das war keine freiwillige Entscheidung. Das hat der Leiter der Gedenkstätte, Jens Christian Wagner, hier bei uns auf Radio 3 gesagt. Druck kam von Vertretern der israelischen Regierung, die hätten verlangt, dass Omri Böhm nicht in der der Gedenkstätte bei dieser Veranstaltung sprechen soll. Ein beispielloser Fall, den er so noch nie erlebt hat.
Nein, das habe ich noch nie erlebt und ehrlich gesagt, das möchte ich auch nie wieder erleben, tatsächlich gedrängt zu werden. Ein Enkel einer Holocaust-Überlebenden, das Wort zu versagen, das ist wirklich das Schlimmste, was ich in 25 Jahren Gedenkstättenarbeit erlebt habe. Und hier wird tatsächlich von Dritten Geschichtspolitik auf dem Rücken der Opfer betrieben. Und das ist außerordentlich bedauerlich.
Die Gedenkstätte hätte dem Druck der israelischen Regierung nicht nachgegeben, sagt Wagner, wenn nicht Überlebende in den Konflikt mit hineingezogen worden wären. Auch von deren Seite sei die Forderung nach einem Auftrittsverbot für Böhm gekommen. Und daraufhin habe die Gedenkstätte die Notbremse gezogen. Für Wagner habe das absolute Priorität, die Überlebenden zu schützen. Omri Böhm wollte eine Rede halten zum Wert der universellen Menschenrechte, die sich maßgeblich aus der Erfahrung der Verbrechen des Nationalsozialismus ableiten. Das hat Jens Christian Wagner hier auf Radio 3 gesagt. Und diese Rede soll nun zu einem späteren Zeitpunkt gehalten werden. Das ganze Gespräch mit Jens Christian Wagner, dem Leiter der Gedenkstätten Buchenwald in Mittelbau-Dora, können Sie jederzeit nachhören bei uns im Netz auf radio3.de.
These days I'm gonna take mine back. I fell forever just to watch us slack. All of the days are working in the sun. My hands remind you of the hole I dug. I said, hey. Somewhere be talk of days and night and what you want. You say forever, then it's way too long. So hey, oh, hey baby, when the nights turn to dawn and we're standing in the shadows, baby.
Say louder, Nathaniel Radcliffe und The Night Sweats. 9.24 Uhr ist es. Und das hier ist die Stimme der britischen Sängerin und Songwriterin Bryony Jarman-Pinto. Die verbindet Jazz, Soul und Folk zu so einem ganz persönlichen Sound, beeinflusst von den Jazzsängerinnen und Live-Jam-Sessions, die sie in ihrer Kindheit erlebt hat. Das hier kommt von ihrem zweiten Album Below Dawn. Da hat sie sich das persönlich mit Schwangerschaft, Geburt und dem Muttersein auseinandergesetzt. Thank you.
out our boundaries to move us forward. This sense of what might be wrong, we can work through, see how far we've come, and still we're in love, holding on. We've not got any secrets keeping us under, so we can make this feel a home. To stand like mountains, stable and sure, constant in our purpose. And what we have is shaken, not breaking, just shifting. Glacial tides we're caught in the motion of changing, falling over. Thank you.
Bryony German Pinto ist das mit Moving Forward um genau 9.30 Uhr.
Radio 3. Kultur kompakt.
Und da freue ich mich wieder über Anne Spohr im Studio.
Hallo.
Die Stadt Mainz hat eine neue Stadtschreiberin.
Und zwar die Autorin Annette Gröschner. Bei einer Festveranstaltung im Leibniz-Zentrum für Archäologie hat die Schriftstellerin gestern diese Auszeichnung als Anerkennung für ihr literarisches Werk bekommen. Oberbürgermeister Nino Haase hat Annette Gröschner als eine der prägendsten literarischen Stimmen Berlins und als scharfsinnige Beobachterin des Alltags und der Geschichte gewürdigt. Gröschner lebt seit 1983 in Berlin und 10 Jahre später erschien ihr erster Gedichtband namens Herzdame Knochensammler. Dann folgten Romane wie Moskauer Eis und Walpurgisnacht. Sie hat auch mehrere Essay- und Erzählungsbände rausgebracht. Als letztes erschien das Sachbuch Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Der mit 12.500 Euro dotierte Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis, der wird ausgelobt vom ZDF, von Dreisat und von Mainz, der Landeshauptstadt. Der ist jetzt zum 40. Mal verliehen worden. Die Preisträgerin hat außerdem ein Jahr Wohnrecht in der Stadtschreiberwohnung in der Mainzer Altstadt. Das ist natürlich besonders schön und urig. Und sie hat auch noch ein Angebot, und zwar gemeinsam mit ZDF und Dreisat einen Film zu produzieren. Und die Themenwahl kann sie, also das Thema kann sie sich aussuchen. Das ist natürlich auch der Hammer. Im vergangenen Jahr war Preisträgerin die Schriftstellerin Julia Schoch.
Das ist natürlich ein schöner Preis, würde ich mal sagen.
Ne? Der ist nicht nur Geld, sondern auch
der,
so.
Der ist als Gesamtkonzept schön.
Ja.
Und das hier, das ist auch schön. Das ist nämlich Neil Young und der macht sich aber offensichtlich Sorgen wegen seiner Europatournee im Sommer.
Ja, also er ist ja aus Kanada und er fragt sich aber, ob er nach seiner Tour wieder in die USA zurückkehren kann. Er meint, wenn er in Europa auftritt und dann über Donald Trump spricht, dann würde er möglicherweise an der Einreise gehindert oder sogar ins Gefängnis gesteckt, um, Zitat Neil Young, auf dem Zementboden mit einer Aluminiumdecke zu schlafen. Das hat der 79-Jährige auf seiner Website geschrieben. Seit Trumps Amtsantritt im Januar wird ja vermehrt darüber berichtet, dass Menschen bei der Einreise in die USA kontrolliert werden, scharf kontrolliert werden oder sogar gar nicht reingelassen werden ins Land. Nach eigenen Angaben besitzt Neil Young, der Kanadier, auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Naja, muss er jetzt abwägen. Hält er sich auf den Konzerten zurück oder kehrt er in die USA zurück? Das ist schon echt krass.
Ey, worüber man sich heute Gedanken macht, ne? Das lassen wir mal so stehen. Das ist nicht lustig. Du hast jetzt noch einen Tipp und der führt uns ins Schiller-Theater. Das ist ein literarisches Sinfoniekonzert, also komische Oper, ne?
Genau, der Autor Florian Illies, der gilt ja seit seinem Debüt Generation Golf als Chronist deutscher Befindlichkeiten. Er hat 1913 geschrieben und Liebe in Zeiten des Hasses. Da ging es um die Zeit kurz vor den Weltkriegen in Deutschland. Und zuletzt hat er sich aber mit der deutschen Epoche der Romantik beschäftigt und einen Roman hat er dazu geschrieben, Zauber der Stille heißt der. Der zeichnet anhand des Lebens des Malers Caspar David Friedrich die Romantik nach. Und das Sinfoniekonzert Klang der Stille heute liefert den Soundtrack zu Florian Illies neuem Roman. Es spielt das Orchester der Komischen Oper unter der Leitung von Case Scaglione mit Werken von Karl Maria von Weber, Franz Schubert und Arnold Schönberg. Um 19.30 Uhr heute geht's los im Schiller-Theater. Es gibt auch eine Werkeinführung, 45 Minuten vor Beginn im Foyer. Und die gute Nachricht, es gibt noch Karten für Klang der Stille.
Danke, Anne Spohr.
Gerne.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Thank you.
Federico Albanese and we follow the night, 9.38 Uhr ist es. Und das hier ist Derya Yildirim und ihre international besetzte Band Grup Şimşek. Die haben gerade im März ein neues Album rausgebracht. Der Titel übersetzt, wenn es kein Morgen gibt. Und für Derya Yildirim, Hamburgerin ist sie ja, ist es ein weiterer Schritt, um ihre Musik, der anatolischen Volksmusik, einen Stellenwert zu erkämpfen. Sie singt auf Türkisch, spielt auch Balama. Yildirim haben wir gehört mit der Gruppe Şimşek. 9.41 Uhr.
Esskultur auf Radio 3.
Ja, Esskultur, das bedeutet auch für ganz viele, vielleicht kennen Sie das ja auch, dass wenn die kalte Zeit dann endgültig vorbei ist, wie jetzt gerade, da bekommt man auf einmal Appetit auf Sachen, die man eigentlich monatelang irgendwo verbannt hat und im Winter sowieso nicht angerührt hätte. Am Anfang zögert man vielleicht noch ein bisschen und denkt, naja, also das ist jetzt noch nicht die Dauer, dass es die Sonne scheint, aber irgendwann geht es dann doch irgendwie los und dann ändern sich die Vorlieben. Und so ein ganz sicheres Zeichen ist die Lust auf ein Lebensmittel, das wir vielleicht schon fast vergessen haben, nämlich Quark, der genauso heißt wie das, was draußen tobt. Der Frühlingsquark, jetzt komme ich mal raus damit, Frühlingsquark oder auch Tzatziki. Und darüber hören wir jetzt mehr von Thomas Platz. Thomas, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Quark und Joghurt? Dass das anders schmeckt, weiß ich, aber...
Naja, beide sind ja Milchprodukte, die eine Art Vorstufe zum Käse sind. Das heißt, man bringt die Milch zum Gerinnen oder man legt sie dick, wie auch gesagt wird. Und das geschieht eben mit Bakterien oder heute hat man richtig Bakterienkulturen. Früher hat man dem vertraut, was man beim Wein die sogenannte Spontangärung nennt, also das, was sich in der Luft befindet, infiziert sozusagen die herumstehende Milch. So sind die Dinge ja meistens auch entstanden. Und beim Quark, da kommt noch hinzu, dass oft noch ein bisschen die Molke abgepresst wird. Also, dass man den Quark etwas trockener macht. Dadurch kriegt er dann auch so eine bröselige Konsistenz. Manchmal hat er auch, fast ist er ein bisschen trocken. Und man kann ihn zum Beispiel auch, was in Südtirol passiert, in den sogenannten Schlutzkrapfen, also die Ravioli dort im...
Da ist es aber Topfen.
Die nennen das dann Topfen. Oder ich habe früher immer gerne Schichtkäse gekauft, weil ich diese Konsistenz mochte. Da hebt man eben die milchsauer vergorene, also das ist ja eigentlich Fett und Protein, das hebt man dann heraus und legt es in Schichten und das gab es dann immer auf so nassem Papier. Das hat mir immer gut gefallen. Und dann kann man das eben zum Frühlingsquark weiterverarbeiten.
Frühlingsquark, ehrlich gesagt, das ist sowas, wo ich über den Namen nie so richtig nachgedacht habe. Frühlingsquark ist halt Frühlingsquark und ich sehe auch eine bestimmte Verpackung vor mir. Der berühmteste Frühlingsquark, gibt aber auch andere. Dass da Frühling drin sein soll, ich kenne Leute, die machen zu allem Frühlingsquark dran. Übrigens auch im Winter. Ja, also es gibt da durchaus Geschmacksabweichler. Die hauen sich auch auf Spaghetti mit Tomatensauce noch eine halbe Packung Frühlingsquark. Wie kommt jetzt eigentlich der Frühling in den Quark? Ist da welcher drin, Thomas?
Naja, das ist ja eigentlich der Schnittlauch maßgeblich. Und das ist ja eigentlich auch eines der schönsten deutschen Kräuter. Das gibt's in Italien selten und nicht. Also das ist so was Besonderes und ich habe das immer geliebt. Und der Schnittlauch, das kann man ja jetzt auf den Märkten sehen, da liegen wieder dicke Büschel, die ja auch richtig kräftige Halme sind, das ja haben. Und das ist die maßgebliche Sache, die da reingehört. Dazu gehört auch die frische Petersilie, meiner Ansicht nach. Und ich tue auch immer noch ein bisschen Zitrone rein. Bei den fertig gekauften, da hat man dann manchmal so ein halbes Beet drin und da gibt's noch eine Menge anderer Zutaten, also Bindemittel und manchmal ist auch Gelatine drin, sodass es eigentlich dann fast schon ein Fleischgericht wird. Aber prinzipiell ist es eben das frische Kraut, was hier zur Wirkung kommt.
Und was für Varianten gibt's da so?
Naja, ganz wesentlich unterschieden, aber eigentlich auch eine ähnliche Funktion, vielleicht noch viel mächtiger im Land selber, ist Tzatziki. In Griechenland, ich war gerade in Thessaloniki und habe das auch vor Ort genossen, da ist das ja sozusagen teilweise auch der Ersatz von Ketchup, das gibt's fast überall dazu. Und da bringt man natürlich noch ein anderes Frühlingsgewächs, die frische Gurke, mit rein. Nicht? Und das ist dann ganz stark auch mit Knoblauch versetzt, Petersilie natürlich. Und was die Griechen sehr gerne auch benutzen, bei uns gar nicht so auf dem Schirm vielleicht, ist der Dill, der bei uns hauptsächlich den Gurkensalat belebt. Und da ist der teilweise auch in sehr großen Mengen drin. Und das ist sozusagen eine ganz heftige Version des Frühlingsquarks. Und viele fürchten immer noch das Knoblauch, aber in den meisten Fällen ist es gar nicht so wild damit.
Ja, wobei es gibt da auch Unterschiede. Es gibt den Tzatziki oder das Tzatziki mit Knoblauch, der frisch gemacht ist. Und dann gibt es diese fiese Knoblauchpaste. Die bekommt auch manchem nicht so richtig.
Naja, wir haben neulich mal so ein bisschen so einfach mal so ein paar Sorten durchprobiert. Und da fällt immer wieder auf, dass genau das passiert. Es ist ja nicht mal oft Paste, es ist ja oft auch einfach Knoblauchgranulat, also was so ein bisschen eine Röstnote hat. Wie früher, wenn man Knoblauchscheiben auf die Pizza tat, dann hat das ja auch so einen merkwürdigen und durchdringenden Duft ergeben. Also das gehört eigentlich nicht rein. Wenn man ihn frisch reibt und da gleich ein bisschen Zitrone und Salz dazu tut, dass er nicht oxidieren kann, dann hat der Knoblauch eine ganz zivile und sehr freundliche und eigentlich auch aromatische Breite zu bieten. Und das kommt natürlich so was Weiches, Weiches, Sanftes wie der Quark oder auch das Joghurt. Im Tzatziki nimmt man ja ursprünglich Schafjoghurt. Und ich war verwundert, dass selbst bei Ariston, also hier unserem griechischen Supermarkt, dass da auch kein Tzatziki mit Schafjoghurt gibt. Also hat mich fast ein bisschen geärgert. Aber sie haben ein gutes aus Kuhmilch, das ich sehr empfehlen kann, wenn man es nicht selber machen will. Ansonsten ist es ja keine große Kochkunst, sich Schnittlauch und Joghurt, und man kann ja auch Schafjoghurt und Ziegenjoghurt kaufen. Da kann man sich das selbst original machen. Also da spricht überhaupt nichts dagegen.
Das heißt also, du plädierst definitiv fürs Selbermachen und nicht fürs Fertigkaufen.
Naja, ich kriege das ja oft gesagt, ja, Mayonnaise macht man selber und dies und das. Man kann sich irgendwo auch alles selber machen, ja. Aber im Fall, im Unterschied jetzt zur Mayonnaise, wo es gute Sachen zu kaufen gibt, hier rate ich ganz dringend dazu, das selber zu machen.
Das sagt Thomas Platt, unser Fachmann für gutes Essen hier auf Radio 3. Und mehr über Frühlingsquark und Tzatziki finden Sie bei uns im Netz auf radio3.de.
Thank you.
Open Country Joy, Bernie Mellinger und das Radio String Quartet haben Sie hier gehört. 9.52 Uhr. Unser Thema heute Morgen, kurz nach sieben. Nach Recherchen des RBB befürchten gerade Berliner Bühnen, dass der Senat eine Privatisierung der landeseigenen Häuser plane. Das würde Volksbühne treffen, Deutsches Theater, Gorki Theater an der Parkaue und Konzerthaus. Bei den Beschäftigten geht wegen der Gerüchte die Angst um den Job um. Hintergrund sind natürlich die massiven Einsparungen im Kulturbereich. Darüber habe ich heute Morgen mit Daniel Wesener gesprochen, Sprecher für Kulturfinanzierung der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Und er hat hier auf Radio 3 betont, dass das Sparen schon auch im Kulturbereich notwendig ist. Er warnt aber vor Schnellschüssen.
Und wenn alle sparen müssen, kann man und darf man das auch von Kulturbetrieben erwarten. Überhaupt keine Frage. Da sind im Übrigen auch die Intendanzen, da sind die Geschäftsführungen der Häuser zu bereit. Aber dafür braucht es einen klugen Plan und dafür braucht es auch gewisse Vorlauffristen. Jetzt ad hoc über Rechtsformänderungen nachzudenken, das bringt meines Erachtens überhaupt nichts, sondern die Kulturpolitik, die verantwortliche Kulturpolitik sollte sich mit den Häusern an einen Tisch setzen. Das tut der regierende Bürgermeister zurzeit, Stichwort Kulturdialog. Aber vielleicht wartet man den erstmal ab, bevor man solche unausgegorenen Ideen in die Welt bläst.
Das war die Meinung von Daniel Wesener, Sprecher für Kulturfinanzierung der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, über die Privatisierung der landeseigenen Bühnen in Berlin, die im Raum steht. Dieses Gespräch mit ihm, das können Sie nachhören mit Daniel Wesener, genauso wie die Ausführungen von Nathalie Deiber aus dem RBB-Rechercheteam zu diesem Thema bei uns im Netz auf radio3.de oder in unserer Radio 3-App. Benny Carter Quintet mit Pick Yourself Up. 9.56 Uhr ist es, das war's von uns vom Frühteam. Ich bin Anja Herzog und sage für diesmal Tschüss. Die hier, die probieren es jetzt mal mit Gemütlichkeit. Die Kings of Convenience, die Könige der Bequemlichkeit, besingen hier, wie prima Ahnungslosigkeit so sein kann.
Changing girl from day to day, impressed by and trying to imitate those who are older
those who are colder, suddenly embarrassed by your age. A bigger blessing, girl, is being young. The power of not knowing where you belong. I try so hard to keep it, not to lose that secret, waiting for someone like you to come along.
Max liebt die Tochter des Erbförsters, Agathe. Doch Hochzeit gibt's nur, wenn Max ein genialer Probeschuss gelingt. Ein ziemliches Handicap. Ein Trick muss her. Die magischen Freikugeln treffen jedes Ziel. Nur sind sie auch Teufelszeug. Webers romantische Oper Der Freischütz. Liebe, Magie und sogar ein Happy End. Die Musik hinreißend. Das Abenteuer in der Wolfsschlucht ist jetzt in den Konzertsaal verlegt. Antonello Manacorda dirigiert ein herausragendes Sängerensemble, den RIAS Kammerchor Berlin und die Kammerakademie Potsdam. Der Freischütz in einer konzertanten Aufführung am 28. April im Nikolaisaal Potsdam und am 5. Mai in der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
10 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW fordert von der deutschen Politik mehr Mut im Umgang mit den Zollankündigungen von US-Präsident Trump. Die Zukunft Deutschlands werde nicht in den USA gemacht, sagte DIW-Präsident Fratscher im RBB24-Inforadio. Um Deutschland zu stärken, müsse die künftige Bundesregierung mehr in das Land investieren. Man brauche einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel. Fratscher kritisierte in diesem Zusammenhang die laufenden Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Nötig seien eine Steuerreform und eine Reform der Sozialsysteme. In den Verhandlungen spiele das bislang offenbar keine Rolle, so der Wirtschaftsexperte. Die Ankündigung von US-Präsident Trump, Einfuhrzölle massiv anzuheben, hat die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten einbrechen lassen. Der US-Leitindex Dow Jones schloss mit deutlichen Verlusten. Er stürzte über 1600 Punkte ab. Aus New York, Giselle Uckar.
Mit einem Minus von fast 5% ist es der größte Tagesverlust seit 2020 für den S&P 500, der die 500 führenden Börsenunternehmen der USA umfasst. Noch schlimmer ist es für den technologielastigen Nasdaq gekommen, der sogar insgesamt 6% einbüßte. Anleger der Wall Street befürchten einen umfassenden Handelskrieg, der die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch angekündigt, dass er Zölle auf Waren aus dutzenden Ländern erheben will. Das dürfte zu steigenden Preisen führen und höheren Inflationsraten.
In der Affäre um einen Gruppenchat der US-Regierung wird nun die Rolle von Verteidigungsminister Hegseth untersucht. Das Pentagon hat am Abend interne Ermittlungen angekündigt. Im Messenger-Dienst Signal hatte sich Hegseth mit anderen Regierungsmitgliedern über geplante Angriffe auf die Houthi-Miliz im Jemen ausgetauscht. Offenbar versehentlich wurde ein Journalist zu der Gruppe eingeladen, dadurch wurden die Informationen öffentlich. Die oppositionellen Demokraten sprechen von einer schweren Sicherheitspanne. Hegseth beteuerte, er habe keine Kriegspläne preisgegeben. Der SPD-Politiker Carsten Schneider will sich als Ostbeauftragter der Bundesregierung zurückziehen. Schneider sagte, er werde das Amt noch geschäftsführend ausüben.